er ist. Diesen Satz habt ihr auch schon gehört heute Morgen im Poetry Slam. Und er führt uns zum Predigttext 1. Petrus 1, 13 bis 25. Wir werden ihn eingeblendet sehen. Ich möchte ihn lesen. Es ist nach der neuen Genfer Übersetzung. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig, darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten, und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen, und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt, so dass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Ihr seid ja von Neuem geboren, und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Genau das bestätigt die Schrift, wenn sie sagt, alles menschliche Leben gleicht dem Gras, und all seine Herrlichkeit ergeht es wie einer Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt. Aber das Wort des Herrn hat für immer und ewig Bestand. Dieses Wort ist nichts anderes als das Evangelium, das euch verkündet wurde. Ich habe versucht, das nicht zu sehr im Befehlston, im Imperativ, Aufforderungston zu lesen. Denn wenn man den Text so liest, kann man vielleicht die Vorstellung bekommen, dass Petrus so etwas schulmeisterlich mit ausgestrecktem Zeigefinger vor der Gemeinde steht und sagt, wehe, wenn nicht. Und dass der ein oder andere, der Empfänger, deshalb frühzeitig sogar die geistlichen Jalousien schließt. Wer mag schon geistliche Appellsalben wie aus dem Maschinengewehr? Ich glaube aber, das war gar nicht die Absicht des Petrus. Ich glaube vielmehr, er möchte die Gemeinde ermutigen, und das hatten sie dringend nötig damals. Denn der Anlass zum Schreiben dieser Zeilen war eine Konfliktsituation, in der sich die Adressaten befanden. Das hat den Petrus bewegt. Vieles von dem, was ich lese tagtäglich und höre, lässt mich emotional kalt. Es berührt mich nicht. Ich vermute, euch geht es auch so. Wir können ja nicht um jeden Menschen, der auf dieser Welt stirbt, schluchzen und jammern und weinen und nicht mehr zum Arbeiten kommen oder zu dem, was wir zu tun haben. Und in dieser Zeit der Informationsflut schaffen wir das einfach gar nicht. Ich schaffe es auch nicht, bei jeder Autopanne anzuhalten, die ein anderer hat. Jedoch würde ich sofort anhalten, wenn ich das Auto eines unserer Kinder erkennen würde. Ich freue mich, dass Tabitha und Kevin heute Morgen hier sind, Tochter und Schwiegersohn. Natürlich würde ich sofort anhalten, um zu helfen, wenn es irgendwie geht. Aber ich halte nicht immer, und manchmal ist es auch gefährlich anzuhalten. Petrus ist innerlich bewegt, das spüren wir an diesen Texten, und wir merken, dass da eine Beziehung war zwischen ihm und den Empfängern dieses Briefes. Ich möchte etwas sagen zur Situation des Briefes und der Aktualität. Petrus sah die Mitchristen beim Schreiben vor seinem inneren Auge. Und wir nehmen diese Beziehung, wie gesagt, wahr. Es ließ ihn absolut nicht kalt, dass der Glaube seiner Geschwister so unter Druck gekommen war. Nur wegen ihrem Glauben waren sie unter diesen starken Druck der Gesellschaft gekommen. In 1. Petrus 2,12 schreibt er später, ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, das ist passiert, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren. Auch an anderen Stellen können wir das lesen. Und in 1. Petrus 4, Vers 3 schreibt Petrus, dass sie früher lange genug bei Dingen mitgemacht haben, die Gott eben nicht ehrten. Er nennt dann auch ganz konkret einige Wörter. Ausschweifungen gehörten dazu, das Ausleben eurer Begierden, Alkoholexzesse, Schlemmen und Saufen und abstoßender Götzendienst. Im nächsten Satz erklärt er dann, 1. Petrus 4, 4, deshalb wundern sich die Leute, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht und sie reden abfällig über euch. Das ist aufgefallen, dass die Christen anders gelebt haben, dass sie gesagt haben, wir wollen und brauchen und können das heute nicht mehr so leben wie früher. Und in Vers 12 in Kapitel 4 schreibt Petrus sogar von einem Feuersturm, einer Prüfung, die über die Adressaten hereingekommen ist. Und Ausleger sagen, dass damit auch behördliche Verfolgungsmaßnahmen gegen Christen nicht von der Hand zu weisen sind. Ein Feuersturm, was für ein starkes Bild. Wir haben die Bilder der vergangenen Wochen sicher noch vor Augen, von Portugal bis Kalifornien. In Nordrhein-Westfalen entstanden in diesem Jahr durch die anhaltende Trockenheit allein 100 Waldbrände. Vor einem Jahr waren es lediglich 19. Und wenn man so einem Feuer zu nahe kommt, besteht Todesgefahr, davon eingeschlossen zu werden, nicht mehr herauszukommen, wie es ja immer wieder auch manchen Rettungskräften leider passiert. Feuersturm. Am Dienstag war ja die Beerdigung von Rosina Busch. Einige von euch haben sie gekannt. Sie wohnt auf der anderen Straßenseite, war Mitglied in unserer Gemeinde und konnte seit ihrem Schlaganfall nicht mehr so gut zu uns kommen. Aber Annemarie Irle und manch andere haben sie besucht. Annemarie kam sehr, sehr oft zu ihr und ab und zu bin ich auch mit zum Abendmahl feiern und wir hatten schöne Lieder gesungen und miteinander Gott gefeiert. Sie ist verstorben und am letzten Dienstag war dann die Trauerfeier. Das war so meine erste Amtshandlung nach der Rückkehr aus dem Urlaub. Am Montag war das Vorgespräch und während dem Vorgespräch habe ich gestaunt über ihr Leben. Ich habe etwas erfahren vom Feuer der Verfolgung, welches in den 50er Jahren in Kasachstan wütete. Rosina, in einem nichtchristlichen Elternhaus aufgewachsen, lernte den Glauben erst durch ihren Mann, durch den Hannes Busch kennen und durch dessen Eltern. Sie ging mit ihnen dann zum Gottesdienst. Sie glaubten an Jesus und sie gehörten zu einer Untergrund-Baptistengemeinde. Sie haben sich heimlich getroffen am Sonntag, oft unter Todesgefahr. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Rosina war so beeindruckt davon, von dieser Hingabe, von diesem Glauben, dass sie selbst damit anfing, Jesus zu vertrauen. In den 80er Jahren war diese Glaubensfreiheit etwas mehr gekommen, also man war nicht mehr so unter Druck und sie konnte sich sogar mit etlichen anderen öffentlich taufen lassen, an einem Staudamm. Feuer, Feuersturm. Wenn die momentane Entwicklung in Deutschland so weitergeht und kein Wunder Gottes passiert, dann kommt es in einigen Jahrzehnten auch in unserem Land zu einer Christenverfolgung, das glaube ich. Zum Teil passiert das heute schon in den Flüchtlingsheimen, wie Obendorst das recherchiert hat. Man wollte das wegleugnen, aber das geht nicht. Ich sage das nicht, um Angst zu machen, aber wir müssen das klar feststellen, wenn wir den Blick vor der Realität nicht verschließen. Wir waren in England, in London und haben gestaunt über die Menschen, die dort leben. Über viele, viele Moslems, über viele andere. Ich spreche über die geistliche Situation. Ihr wisst, dass ich Leiter vom ökumenischen Netzwerk hier bin für Flüchtlinge. Ich setze mich ein für sie, wo ich kann, für die Gäste. Aber gleichzeitig haben wir die geistliche Entwicklung vor Augen zu haben und die Augen nicht zu verschließen vor dem, was europaweit passiert. Und doch bleibt Gott mittendrin. Gott hält das Leben in seiner Hand. Wir wissen ja auch nicht, wann er zurückkommt, wie er es versprochen hat. Wir wissen nicht, was passiert. Ich sage nur, wenn die Situation so weitergeht wie im Moment und die Entwicklung, dann wird es so sein, dass die Anzahl der Christen immer mehr abnimmt. Und wir setzen uns dafür ein, dass das nicht passiert, dass viele zum Glauben kommen. Ich bete dafür, dass viele Muslime zu Jesus finden durch Träume, wie das immer wieder passiert. Ihr könnt auch für Tabitha und Kevin beten, die neu angefangen haben mit anderen zusammen in Sachsen, im Vogtland, in Auerbach, in der Nähe von Auerbach, eine Gemeinde zu gründen, Menschen einzuladen zum Glauben an Jesus. Der Brief von Petrus, etwa 19 nach Christi in Rom verfasst, hat kein bisschen an Aktualität verloren. Im ersten Teil spricht Petrus nach dem Einladungsgruß von den Basics, von den Grundlagen des Glaubens. Erwählung der Christen, von dem, was Jesus für uns getan hat, von der Auferstehung, von der Neugeburt, von der neuen Hoffnung, von der lebendigen Hoffnung und von dem Ziel, auf das wir zugehen. Und er malt ihnen plastisch vor Augen, worum es im Glauben wirklich geht. Und mitten in diesen Sätzen sehen wir dann den Anlass für den Brief. 1. Petrus 1,6. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Das kennen wir auch, wenn auch nicht unter dem Thema Christenverfolgung. Aber jeder von uns hat schon so seine schwierigen Phasen durch, vielleicht gerade in der letzten Zeit durchgemacht. Und dann sagt Paulus, wir können jubeln, uns freuen. Offensichtlich ja. Er spricht von Prüfungen, nicht von Scheitern, von Aufgeben, von Verzweifeln, sondern er sagt, es sind Prüfungen. Wie bei einer Prüfung, ein guter Fahrlehrer, ein guter Prüfer in der Schule, der hat kein Interesse daran, dass seine Schüler nicht bestehen, sondern er möchte sie durchbringen, aber möchte ihnen auch zeigen, wo sie stehen. Das tut schon mal weh, wenn man eine 5 bekommt. Ich hatte meine 5 in Mathe im Zeugnis sogar, in der 8. Klasse. Was meine Sturm- und Drangzeit? Atomkraft, nein, danke, so lange Haare, Jeans und so eine Infutter von Parker und so ein altes Operhemd an. So lief ich durch die Lande und ich kam zu einer christlichen Veranstaltung. Eine Frau, die mich kannte, sagte, ah, ich musste zweimal gucken, ich habe schon gedacht, du wärst vom anderen Lager. Das war so diese Zeit damals, 5 in Mathe. Und nicht so angenehm. Aber es hat mir gezeigt, wo ich stehe. Und das ist das, was Jesus macht, wenn Prüfungen kommen. Er prüft unseren Glauben. Und ein Schwamm ist was Wunderschönes. Zum Autowaschen brauchen wir den zum Beispiel oder im Haushalt. Aber ob der Schwamm Schmutzwasser oder sauberes Wasser enthält, das merkst du erst, wenn du ihn richtig auswringst. Dann merkst du, ob das klar ist oder schmutzig oder blau. Und so ist es in unserem Leben. Oft ist es erst so, wenn wir unter Druck kommen, wenn wir ein bisschen gepresst werden, dass wir dann merken, was in unserem Herzen ist. Ob das schon passiert ist, diese Erneuerung, von der Jana im Video gesprochen hat oder eben noch nicht. Verzweifeln möchte, Gott möchte nicht, dass wir verzweifeln dabei. Und das schreibt Petrus hier. Ihr habt allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Und dann, als hätte Petrus nach einer herausfordernden Bergwanderung den Gipfel erreicht, ruft er voller Begeisterung und Bewundern in Vers 12, diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Ja, lieber Petrus, woher wusstest du das denn? Hast du mal mit einem gesprochen? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ihm mal ein Engel begegnet ist. Aber Gott hat ihm das sicher ins Herz gegeben. Er ist ein absoluter Ermutiger, er, der so verzweifelt war, dass sich selbst hätte irgendwo was tun können, sich vielleicht umbringen können, hätte Jesus da nicht angeblickt. Als er ihn verraten hatte, Jesus, schau den an, dann weinte er nach diesem dreimaligen im Hof. Der Blick hat ihn gehalten. Jesus sah dieses Ziel, Petrus, der durch diese absolute Verzweiflung gegangen ist. Er wird zu einem der größten Ermutiger des Neuen Testaments. Und solche Menschen brauchen wir als Christen. Gott hat mir immer wieder Ermutiger zur Seite gestellt, ganz gleich, wo ich war. Der größte Ermutiger ist natürlich Gottes Geist. Ich möchte ganz kurz noch mit uns den Fokus auf diesen zweiten Text, den wir gelesen haben, richten. Das Thema ist ein neues Leben. Wir könnten auch sagen, ein Leben in Übereinstimmung mit Gottes Heiligkeit. Und das finden wir häufig im Neuen Testament, gerade auch bei den paulinischen Briefen, dass im ersten Teil die Lehre kommt und im zweiten Teil dann die Praxis. Zum Beispiel im Epheserbrief habt ihr das auch, Epheser 1 bis 3, Lehre, Grundlage. Und ab Kapitel 4 geht es dann um das praktische Leben. Wie können wir leben als Christen? Und diese Zweiteilung haben wir öfters im Neuen Testament. So auch hier in diesem ersten Kapitel. Petrus fasst in 1,15 wunderbar zusammen: Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Und damit ist er ganz im Kanon des Alten Testaments, denn dort heißt es in 3. Mose 20, 26, ihr sollt heilig sein und mir allein dienen, denn ich, der Herr, bin heilig. Neudeutsch würde ich sagen, das ist Begegnen auf Augenhöhe. So möchte Gott uns begegnen. Und die Frage ist natürlich, wie schaffen wir es als Christen, in Zeiten des Feuers aus- und durchzuhalten? Die zusammenfassende Antwort des Petrus lautet: Jesus im Blick behalten. Und deshalb beginnt Petrus diesen Abschnitt mit: Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Ihr merkt, ich spreche so oft darüber, weil das auch das Thema des Neuen Testaments ist, der ganzen Bibel überhaupt. Richtet euch ganz auf Jesus aus. Es gibt 7 kurze Punkte. Auf Jesus schauen heißt: Ich bin wach und besonnen. In Vers 13 können wir das sehen. In einer anderen Übersetzung heißt es: Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Gesinnung, das meint Denken und Wollen. Das ist ein Bild für unsere geistliche Bereitschaft. Bereitet euch innerlich auf Kämpfe und Prüfungen vor. Die langen Gewänder der orientalischen Männer mussten ja vor dem Kriegsdienst mit einem Gürtel hochgebunden, hochgehoben und dann hoch zusammengebunden werden, damit sie nicht beim Rennen über ihr Nachthemd, also über ihr Gewand gestolpert sind. Und dann konnten sie die Rüstung anziehen. Paulus gebrauchte dieses Bild in Epheser 6, ihr kennt das ja wahrscheinlich. Wach und besonnen bedeutet das hier. Wörtlich: Ich berausche mich nicht. Für die Jugend würde ich sagen, vielleicht auch für manche Ältere: Ich saufe mir keinen mehr an. Ich bleibe nüchtern. Also so, dass ich immer noch Herr meiner Sinne bin und meiner Gedanken. Ich lebe nicht gefühls- und triebgesteuert. Ich kann das Leben im Speziellen, eine aktuelle Situation, realistisch und im Sinn Gottes beurteilen. Ich bin wach und besonnen. Das Zweite: Ich setze meine Hoffnung auf die Gnade, auch in Vers 13. Hoffnung ist für Christen charakteristisch. Weil sie in der Hoffnung leben, gehen sie anders durch die aktuellen Herausforderungen. Wer die Gewissheit hat, dass sein Kämpfen nicht umsonst ist, erträgt vieles anders und besser. Ich kann mir vorstellen, dass Lydia diese Zeit des Studiums auch anders ertragen hat. Sie ist liebevoll zäh dran geblieben, aber sie wusste, warum sie das tut. Wer studiert schon freiwillig mit über 50 so ein intensives Studium? Das macht kein Mensch, aber es hat ein Ziel vor Augen. Wie die Sportler beim Training. Und wenn wir ein Ziel im Fokus haben, nehmen wir Anstrengungen lieber in Kauf, das wisst ihr. Ich fuhr ja immer mit dem Schulbus nach Ichenheim zum Nachbarort, das sind so 4-5 Kilometer. Und also im Sommer fuhr ich mit dem Fahrrad, aber im Winter ging das nicht, das war zu kalt. Es war ja Schnee auf der Straße und da fuhr ich mit dem Bus. Und habe ich mich verknallt in ein Mädchen aus dem gleichen Ort, wo meine Schule war. Und wisst ihr was? Abends fuhr kein Bus mehr. Mein Vater auf der Arbeit und ich? Ja, ich hatte mein Fahrrad. Lieber Radfahren als laufen. Und so fuhr ich dann dahin, diese 5 Kilometer. Und plötzlich ging's. Es war plötzlich nicht mehr zu kalt, nicht mehr zu glatt, hatte nicht mehr zu viel Schnee. Ja, warum? Ich hatte ein Ziel, was mich motiviert hat. War nicht Claudia, war jemand anders. Hat nicht geklappt. Für Claudia wäre ich noch weitergefahren. Ich setze meine Hoffnung auf die Gnade. Ich setze meine Hoffnung auf die Gnade. Das Dritte: Ich komme immer weiter vom eigensüchtigen Wünschen weg. In Vers 14 sehen wir das. Wie sehen die aus, diese eigensüchtigen Wünsche? Petrus bringt diese auf 3 Punkte. Erstens: Unkenntnis. Viele Menschen haben keine Ahnung davon, wer Jesus wirklich ist. Wir können als Gemeinde mal eine Umfrage machen in Siegen, vielleicht auch in Neunkirchen. Wir werden so manche Christen treffen, aber wir werden auch Menschen treffen, die keine Ahnung haben von dieser Erlösung von Jesus. Das Zweite: Menschen ohne Jesus sind sehr oft triebgesteuert, gefühlsgesteuert. Das war damals auch sehr, sehr schlimm. Vor allem im Korintherbrief können wir davon lesen. Hieronymus, dieser alte Mann, spricht von einer Frau, die zum 23. Mal geheiratet hat, und zwar einen Mann, dessen 21. Frau sie gewesen sein soll. Nur ein Beispiel. Da ist viel passiert. Wir sehen das vor allem im Korintherbrief, wie gesagt. triebgesteuert, Hauptsache es geht mir gut. Und ich stelle immer wieder Tendenzen fest in der heutigen Zeit, die Parallelen. Leere Leben und Oberflächlichkeit, das ist das Dritte, was Petrus hier auch umschreibt. Das Leben war eine nichtige Angelegenheit. Jedoch ohne Zukunft bleibt die Gegenwart sinnlos. Ohne Jenseits bleibt das Diesseits bedeutungslos und man kann wirklich nur nach dem Motto leben, lass uns heute essen und trinken, denn wir wissen nicht, ob wir morgen noch leben. So leben viele, wenn es jetzt auch etwas platt oder ja, vielleicht naiv dargestellt ist. Auf Jesus schauen heißt also, ich komme immer mehr von diesen Dingen weg. Auf Jesus schauen heißt auch, ich achte auf die Kosten der Rettung und auf Gott, den unbestechlichen Richter, Vers 17. Das Leben von Jesus wird zu einem Maßstab. Er hat sich für mich aufgeopfert, er hat sein Blut für mich gegeben und er hat mich berufen. Deshalb bin ich bereit, mein Leben seinen Standards anzupassen. Hagios, heilig, anders sein bedeutet heilig. Sich unterscheiden, komplett und in jedem Lebensbereich. Nicht weltfremd bitte, nicht verwechseln. Ganz nah bei den Menschen und ganz nah beim Herrn Jesus. Nicht ganz nah beim Herrn Jesus und weg von den Menschen. Abstoßend, so nicht. So wurde oft Christsein falsch verstanden gelebt. Aber das meine ich nicht. Und ich glaube, das meint Petrus auch nicht, der so ganz nah auch bei den Menschen gelebt hat. Ich achte auf die Kosten der Rettung und auf Gott, den unbestechlichen Richter. Petrus zeigt das vierfach. Christen sind auf der Welt nur Gäste. Sehr realistisch. Christen sind auf der Welt nur Gäste. Sie gehen zu dem unparteiischen Gott. Du musst nicht denken, Gott auf deiner Seite zu haben als Freund, der fünf gerade sein lässt. Nein, er nimmt das sehr, sehr ernst. Er nimmt Sünde sehr, sehr ernst. Und wir entziehen uns den Segen, wenn wir es zulassen. Ich weiß es aus meiner Erfahrung. Und trotzdem hat er uns lieb. Aber Gott ist unparteiisch. Er steht auf unserer Seite, ja, durch Jesus Christus. Drittens, das Leben, wofür Jesus starb, ist kostbar. Das Leben, wofür Jesus starb, ist kostbar. Jesus sagt es ja, was bringt es dem Menschen, wenn die ganze Welt gewinnt und verliert seine Seele dabei? Und das Vierte, was Petrus zeigt, Christen wissen um die Verantwortung, die sie haben. In dieser Welt anders zu leben. Manchmal gibt uns Gott einen Augenöffner. Wir sind von meiner Mutter zurückgekommen und am Gambacher Kreuz geht der Motor aus, alle Lämpchen blinken. Ich merke, er startet auch nicht mehr. Wir fuhren gerade so in eine Talsohle rein und Gott sei Dank war dann rechts so eine Lücke, wo wir rein konnten. Das war auch noch eine Baustelle, wir konnten erhalten. Motorschaden, Auto kaputt. Nach 320.000 gelaufenen Kilometern durfte er das auch. Und beim Verkauf des alten Wagens in der vergangenen Woche, wie beim Kauf eines neuen, eines anderen Wagens auch in der vergangenen Woche, da wurde mir neu bewusst, in welcher Welt wir leben und wie raffiniert und schon fast gemein Menschen versuchen, an ihre Ziele zu kommen. Wenn man so drin steckt, auch als Pastor, ich habe sehr viel mit geistlichen Dingen zu tun, mit Christen und ich treffe die ganze Woche viele Christen und ich habe es weniger mit diesen Strukturen zu tun, aber dann gibt mir Gott wieder einmal so einen Augenöffner und mir wird bewusst, in welcher Welt wir leben. Und ich bewundere diejenigen Christen unter uns, welche durch ihre Arbeit tagtäglich mit solchen Gemeinheiten zu tun haben und trotzdem ihre Werte als Christen ausleben. Ich habe gelernt, einfach an der und der Stelle Ja zu sagen oder eben Nein zu sagen. Nein, nein, tiefer gehe ich nicht mit dem Preis zum Beispiel. Aber wenn du merkst, wie versucht wird, auch irgendwo noch für einen eigenen Vorteil doch noch was rauszuholen, da ist mir diese Struktur, in der wir leben, auf dieser Welt bewusst geworden. In all dem half mir auch dieser Gedanke der Vergänglichkeit. Das seht ihr in Vers 24. So realistisch ist die Bibel. Sie sagt, alles menschliche Leben gleicht dem Gras und all seine Herrlichkeit ergeht es wie eine Blume auf dem Feld, das Gras verdorrt und die Blume verwelkt. Ach, was ist London für eine schöne Stadt? Und wenn du im Urlaub warst, man sieht manchmal die Bilder auch auf Facebook. Es gibt so schöne Orte und das vergeht. Es soll uns nicht die Freude rauben, aber es soll uns den realistischen Blick behalten lernen. Auf Jesus schauen heißt auch, ich achte auf die persönliche Veränderung. Petrus erinnert die Leser an das, was in ihrem Leben passierte, als sie zum Glauben fanden. Wie kostbare Perlen auf einer Kette, so reiht er die Gedanken aneinander. Ihr wurdet verändert durch die Wahrheit. Ihr habt eine Liebe bekommen zu anderen Christen. Ihr seid neugeboren durch Gottes Wort, was ganz Besonderes. Und wo du auch hingehst, vergiss nie, wo du herkommst und wer du bist. Die Identität in Jesus, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Frau sein in Jesus, Mann sein in Jesus. Wo du auch hingehst, vergiss nie, woher du kommst und wer du bist. Und der letzte Gedanke, ich achte auf das, was bleibt. Ich habe 24 schon gelesen, ihr seht das auch vorne. Das vergeht alles, aber das Wort des Herrn hat für immer und ewig Bestand. Dieses Wort ist nichts anderes als das Evangelium, das euch verkündet wurde. Ähnliches sagt ja Jesus in Matthäus 24, auch an anderen Stellen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Kurz auf den Punkt gebracht. Diese Überzeugung war der Hauptgrund für Claudia und für mich, 3 Jahre unseres Lebens dem Studium dieses Wortes zu widmen. Wir empfanden es als angemessen. Und das ist einer der Hauptgründe auch dafür, dass viele Christen täglich in diesem Wort lesen, es in sich aufnehmen, wirken lassen und studieren. Aber nicht nur studieren, sondern aufnehmen im Sinne des täglichen Brotes. Aus der Erfahrung meines Dienstlebens heraus gehe ich heute so weit, dass ich behaupte, manche Herausforderungen im Leben von Christen entstehen durch geistliche Unterernährung. Und manche Herausforderungen des Lebens könnten wir besser, tiefer bewältigen, mehr im Segen bewältigen, würden wir mehr auf Gott und sein Wort hören. Die Reformation, das wisst ihr, das war eine Wortbewegung, weil das Wort zu den Menschen kam. Deshalb ist da so viel passiert. Und davon profitieren wir auch als Baptisten bis heute. Was ist der Sinn dieses Feuers, von dem Petrus schreibt? Auch wenn wir heute diese Art von Verfolgung nicht durchmachen müssen, können wir diesen Abschnitt auch für unser Leben anwenden. Der Sinn des Feuers ist, dass unser Glauben geprüft und gereinigt, das heißt angepasst wird an das, wie Jesus sich das Leben gedacht hat. Ich schließe mit 1. Petrus 1,7. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren, denn genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Amen. Thank you.